Euripides fühlte sich, das ist die Lösung des eben dargestellten Rätsels, als Dichter wohl über die Masse, nicht aber über zwei seiner Zuschauer erhaben. Die Masse brachte er auf die Bühne. Jene beiden Zuschauer verehrte er als die allein urteilsfähigen Richter und Meister aller seiner Kunst. Ihren Weisungen und Mahnungen folgend übertrug er die ganze Welt von Empfindungen, Leidenschaften und Erfahrungen, die bis jetzt auf den Zuschauerbänken als unsichtbarer Chor zu jeder Festvorstellung sich einstellten, in die Seelen seiner Bühnenhelden. Ihren Forderungen gab er nach, als er für diese neuen Charaktere auch das neue Wort und den neuen Ton suchte. In ihren Stimmen allein hörte er die gültigen Richtersprüche seines Schaffens, ebenso wie die siegverheißende Ermutigung, wenn er von der Justiz des Publikums sich wieder einmal verurteilt sah. Von diesen beiden Zuschauern ist der eine Euripides selbst. Euripides als Denker, nicht als Dichter. Von ihm kannte man sagen, dass die außerordentliche Fülle seines kritischen Talentes, ähnlich wie bei Lessing, einen produktiv-künstlerischen Nebenbetrieb, wenn nicht erzeugt, so doch fortwährend befruchtet habe. Mit dieser Begabung, mit aller Helligkeit und Behendigkeit seines kritischen Denkens, hatte Euripides im Theater gesessen und sich angestrengt, an den Meisterwerken seiner großen Vorgänger wie an dunkel gewordenen Gemälden Zug um Zug, Linie um Linie wiederzuerkennen. Und hier nun war ihm begegnet, was dem in die tieferen Geheimnisse der aeschyläischen Tragödie Eingeweihten nicht unerwartet sein darf. Er gewahrte etwas Inkommensurables in jedem Zug und in jeder Linie. Eine gewisse täuschende Bestimmtheit und zugleich eine rätselhafte Tiefe, ja, Unendlichkeit des Hintergrundes. Die klarste Figur hatte immer noch einen Kometenschweif an sich, der ins Ungewisse, Unaufhellbare zu deuten schien. Dasselbe Zwielicht lag über dem Bau des Dramas, zumal über der Bedeutung des Chors.